Ich spreche jetzt mit Mika aus Münster. Mika, erstmal schön, dass es heute geklappt hat mit unserem Interview. Magst du dich vielleicht zu Anfang erstmal kurz selber vorstellen?
Ja, ich bin Mika. Meine Pronomen sind they, deren und er, ihm. Ich bin selbst trans-nicht-binär, trans-maskulin und ich komme aus dem Ruhrpott, genau, aus Münster, weil ich da beim CSD in Münster war dieses Jahr. Mhm. Und quasi indirekt beziehungsweise auch direkt danach mich viel mit dem dort passierten Angriff auf den Transmann beschäftigt habe.
Ja, darüber möchte ich auch mit dir etwas sprechen, mit dem, was da im Anschluss vor allem auch geschehen ist. Aber mich würde zunächst mal interessieren, wie hast du den CSD in Münster denn allgemein so erlebt? Also wie war die Stimmung? Gab es da vielleicht irgendwie schon weitere Provokationen oder war eigentlich der CSD an sich, wie es ja eigentlich auch sein sollte, eher locker und gelöst?
Ich habe den eigentlich relativ entspannt erlebt, muss ich sagen. Also für mich war der wieder ziemlich groß und ich finde es immer sehr auffällig, dass in Münster sehr, sehr viele junge Menschen auch da sind. Gleichzeitig bin ich oft bei solchen Veranstaltungen oder fühle ich mich auch oft in so einer Rolle von, ich gucke auch an der Seite und ich stelle mich auch mal an die Seite und schaue da irgendwie rum, was so drumherum halt passiert, weil das eben ja schon eine sehr, ich sag mal so, junge Partyveranstaltung im positiven Sinne ist. Mhm. Also einfach viele junge Menschen, die sich und ihre Queerness sehr feiern. Und dann habe ich immer so diesen Impuls, da doch auch nochmal vielleicht mehr auch an der Seite zu schauen, weil ich das halt auch immer mal wieder so miterlebt habe. Da jetzt an dem speziellen Tag habe ich tatsächlich an den Stellen, wo ich stand, gar nichts mitbekommen, was irgendwie Richtung Pöbeleien oder Ähnliches gegangen wäre. Ja, was irgendwie auch eine positive Überraschung war. Und das war eigentlich ziemlich schön. Also ich war vorher in dem gleichen Jahr jetzt auch beim CSD in Bochum, was nochmal zum Beispiel eine ziemlich andere Atmosphäre insgesamt war, wobei der CSD an sich nochmal sehr viel politischer war zum Beispiel und da dann auch nochmal mehr Pöbeleien von der Seite kamen. Deshalb war es irgendwie so eine sehr positive Überraschung erstmal, dass für mich da wirklich so diese vielen jungen, freudigen, feiernden Menschen irgendwie überwogen haben vom Eindruck her.
Kommen wir vielleicht mal zu der, ja, also mir fehlen selbst ehrlich gesagt ein bisschen die Worte. Ich wollte sagen sowas wie trauriger Vorfall, aber das finde ich noch absolut euphemistisch. Also ich ringe selber mit den passenden Worten. Aber was mich interessieren würde, wie war so deine emotionale Reaktion, so der erste Impuls, als du halt von dem Übergriff auf Malte erfahren hast und dann natürlich auch einige Tage, glaube ich, waren später, dass er halt leider verstorben ist?
Also ich war seit kurz vor bis kurz, also ein paar Tage nach dem CSD auch in Münster, also genau diese Zeit, wo die Nachricht dann auch ja durchgekommen ist, sage ich mal. Für mich, also ich bin am nächsten Tag aufgewacht und habe irgendwie auf mein Handy geguckt und hatte da dann schon direkt in mehreren Chats und auf verschiedenen Social-Media-Kanälen eben diese Nachricht von dem Angriff. Ja, das war auf jeden Fall erstmal ein ganz krasser Schockmoment und irgendwie innerhalb der nächsten 2-3 Stunden ungefähr immer mehr Infos bekommen. Das heißt, am Anfang war es wirklich nur ein, okay, da wurde dieser junge Transmann irgendwie angegriffen. Es gab irgendeinen Vorfall, irgendeinen Übergriff und dann kam halt immer mehr Infos, also was genau passiert ist, wann es passiert ist, wo es passiert ist. Und das war halt auch total krass für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch da war und quasi eine Straße weiter mit Freundinnen von mir gechillt habe. Also was ich auch krass fand, nicht nur, dass wir halt eigentlich selber noch da waren zu dem Zeitpunkt, sondern auch, dass dann irgendwie direkt auch so Vermutungen sozusagen oder ich nenne es jetzt mal vielleicht so ein bisschen Gerüchte entstanden sind, weil bei dem Ständefest am Ende gab es tatsächlich mehrere Sachen, die auch sehr unangenehm waren, also sei sehr sexistische Schlagerlieder, die da mitgegrölt wurden oder auch einzelne Leute, die dann doch auch gepöbelt haben und es gab auch irgendwie eine Gruppe von Jugendlichen, würde ich sagen, die irgendwie versucht hatten dann, ich glaube, auf die Bühne zu kommen oder irgendwie in den Backstage-Bereich zu kommen, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Und dann, als wir dann diese Nachricht bekommen hatten, ging auch direkt so diese Spirale los, okay, könnten das diese Menschen gewesen sein und hätten wir vielleicht auch einen Einfluss darauf haben können, weil wir eigentlich auch Menschen waren, die, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dann auch viel viel auch mal so rumgucken und irgendwie so ein bisschen sich in dieser Position auch häufig fühlen, so ein bisschen für letztendlich auch die Sicherheit von vielleicht Menschen zu sorgen, die da ein bisschen weniger einen Blick für haben. Und das war auf jeden Fall ziemlich heftig. Was für mich persönlich auch nochmal eine ganz andere Ebene aufgemacht hat, war tatsächlich der Fakt, dass Malte ja auch ein Transmann ist, also auch eine transmaskuline Person. Und von den meisten transfeindlichen Angriffen, von denen ich so mitbekomme, da handelt es sich halt oft auch um transmisogyne Angriffe, um Angriffe auf transfeminine Personen, auf Transfrauen. Und das hat für mich nochmal so auf ganz individueller Ebene irgendwie nochmal so einen ganz anderen Beigeschmack dazu getan. Es hätten genauso gut meine Friends und ich sein können oder irgendwer von meinen Friends und mir. Und also bei mir persönlich hat das auch nochmal mir sehr stark vor Augen geführt, was potenziell auf eine Art irgendwie auch noch mehr auf mich zukommt, da ich irgendwie ein paar Wochen, Monate vorher auch selber mit einer medizinischen Transition angefangen habe und mich natürlich auch damit beschäftige, was das dann für mich heißt, irgendwie wie ich von außen wahrgenommen werde, wie ich ja gelesen werde, was das für Erfahrungen mit sich bringen kann, sei es jetzt positiv oder eben auch negativ oder transfeindlich. Und das hat es dann auch nochmal verstärkt, würde ich sagen, dass mir das nochmal wirklich deutlich klarer geworden ist, auch in dem Moment, was es auch heißen kann, offen als Transperson aufzutreten. Ja, und es hat sich sehr, sehr nah angefühlt auf jeden Fall und direkt ein ganz, ganz starkes Bedürfnis auch ausgelöst von irgendwas müssen wir jetzt damit tun.
Ja, ich habe dazu erfahren, dass ihr sogenannte Komm-gut-nach-Hause-Gruppen ins Leben gerufen habt. Kannst du vielleicht kurz die Idee dahinter erstmal beschreiben für alle, die es nicht kennen?
Vielleicht kurz dazu, wie es auch zu diesen Gruppen gekommen ist. Mhm. Ich glaube, Samstag war ja der CSD. Dann am Sonntag kam die Nachricht von dem Angriff und am Montag wurde in einer queer-feministischen Kneipe in Münster ein offener Austauschraum organisiert, dass Menschen einfach zusammenkommen konnten, um sich darüber auszutauschen, wie es ihnen jetzt mit diesem Angriff geht. Aber da ging es dann erstmal ganz, ganz viel auch darum, dass für viele Menschen dieser Angriff gerade in Münster als vermeintlich vergleichsweise sichere Stadt ein ganz, ganz krasses Sicherheitsgefühl genommen hat. Wir haben irgendwie ganz viel gesprochen und sind dann ziemlich schnell auch zu dem Schluss gekommen, dass wir dieses Sicherheitsgefühl eigentlich nur wiederherstellen können, indem wir aufeinander aufpassen und uns miteinander vernetzen und da selber Strukturen bilden. Und dadurch ist diese Idee mit diesen sogenannten Komm-gut-nach-Hause-Gruppen entstanden. Das heißt, das sind Chatgruppen, wie so Notfallgruppen funktionieren, wo Menschen reinschreiben können, wenn sie zum Beispiel in einer akuten Situation Unterstützung gebrauchen können, woraufhin dann andere Menschen reagieren können, die verschiedene Sachen tun können, wie zum Beispiel die Person abholen, in eine Situation dazukommen oder die Person digital nach Hause begleiten oder im Nachhinein für einen emotionalen Austausch zur Verfügung stehen oder ähnliches. Das heißt, es gibt halt verschiedene Situationen, um diese Gruppe zu nutzen, also eine akute Notsituation oder auch einfach eine Info. Und das heißt, wir haben dann in diesen Treffen ein Konzept für diese Gruppen entwickelt und das auch alles so zusammengeschrieben. Das haben dann im Nachhinein Personen nochmal sehr schön formuliert, wie so eine Art Anleitung, die sich dann Menschen durchlesen können, wenn sie in diese Gruppe eingeladen werden. Und das Ziel dieser Gruppen ist eigentlich, dass möglichst viele Personen in dieser Gruppe sind und dadurch dann gewährleistet werden kann, dass möglichst wahrscheinlich Personen auch auf eine gewünschte Art reagieren können sozusagen. Was auch wichtig ist, dass es kein Prinzip ist von, wenn ich etwas nehme, also zum Beispiel eine Unterstützung in Anspruch nehme, dann muss ich das auch geben können. So, darum geht gar nicht, sondern dass alle Menschen das von der Gruppe sich nehmen oder auch reingeben können, was sie sich zutrauen, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Deshalb haben wir zum Beispiel auch immer betont, wenn wir Menschen da neu eingeladen haben, macht euch im Voraus klar, was ihr euch vorstellen könnt, ob ihr euch zum Beispiel vorstellen könnt, in einer Akutsituation einzugreifen oder ob ihr euch zum Beispiel nur vorstellen könnt, telefonisch eine Person zu begleiten auf dem Weg nach Hause. Da ich selber aber nicht in Münster wohne, sondern eben im Ruhrgebiet, habe ich diese Idee mit den Gruppen dann auch da in verschiedene Städte getragen, sodass dann auch in zwei anderen Städten solche Gruppen entstanden sind.
Wer sich jetzt dafür interessiert, wo würde man nach der Gruppe suchen, beziehungsweise wenn es private Gruppen sind, wo würde man sich denn dann melden?
Genau, es sind private Gruppen, das heißt, die sind auch nicht irgendwie öffentlich zugänglich, es gibt keinen Einladungslink, das heißt, es funktioniert wirklich darüber, dass Menschen ihren FreundInnen zum Beispiel Bescheid sagen oder Menschen, denen sie vertrauen, die irgendwie auch von queerfeindlicher Gewalt betroffen sind, um selber auch vielleicht als Person, die irgendwie in Münster lebt, so Teil von dieser Gruppe zu werden, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, an lokale queere, ich nenne es jetzt mal Organisation vielleicht zu senden, also wie, was ich vorhin schon erwähnt hatte, das Interreferat der Uni Münster ist es, also INTA, oder auch in der Leo-Kneipe zum Beispiel Menschen anzusprechen und darüber sich dann im Zweifel weiterleiten zu lassen, das sollte eigentlich funktionieren.
Ich würde vielleicht gerne nochmal ein bisschen den Fokus verallgemeinern und mich würde interessieren, ob bzw. wie hast du jetzt eigentlich für dich die Zunahme von transfeindlicher Gewalt innerhalb der letzten Jahre erlebt?
Also ich hatte jetzt tatsächlich in diesem Jahr ganz stark den Eindruck, dass sich das irgendwie nochmal sehr gehäuft hat an Angriffen, an gewaltvollen Vorfällen. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, ob es daran liegt, dass ich vorher einfach die Sachen nicht so stark mitbekommen habe oder ob es einfach tatsächlich nochmal sehr zugenommen hat. Aber auch kurz davor und auch kurz nach dem Angriff auf Malte sind ja wirklich innerhalb von mehreren Wochen oder ein paar Wochen nur einfach mehrere schwere Vorfälle passiert. Ich arbeite auch mit queeren Jugendlichen zusammen, also in einem queeren Jugendzentrum, und da haben wir uns eben auch immer wieder damit beschäftigt und dass immer wieder was Neues kam und immer wieder diese Dinge passiert sind und das auch echt gar nicht so einfach war, dann damit auch umzugehen, weil wir im Team eben auch selber alle irgendwie davon betroffen waren und dann auch erstmal für uns selber einen Umgang finden mussten, um jetzt dann auch mit unseren Jugendlichen einen Umgang, sage ich mal, zu finden oder auch anzubieten oder anbieten zu können. Also ich selber, so ganz persönlich, habe, sagen wir mal, seit 2021, habe ich schon den Eindruck, dass irgendwie einfach auch auf der Straße in meinem Umfeld mehr Pöbeleien auch zum Beispiel irgendwie passieren oder Angriffe auf Demonstrationen. Also zum Beispiel gab es einen Deichmarsch in der Stadt im Ruhrgebiet, wo dann aus einem Fenster Flaschen auf diese Demo geworfen wurden oder so. Und dann vor Corona, wenn ich auf irgendwelchen Deichmarsches war, habe ich sowas in so einem Ausmaß nicht erlebt. Das, was ich jetzt gerade meinte, sind ja sehr persönliche Erfahrungen im Offline-Leben sozusagen, aber es ist ja schon so, dass zum Beispiel, wenn man sich nochmal den Online-Bereich auch anguckt, dass da auch einfach queerfeindliche Gewalt online in den letzten, ich meine, 5 Jahren war es, wirklich auch exponentiell zunimmt. Und ich finde es irgendwie so krass, weil ja einerseits diese Ebene ist von, okay, irgendwie mehr vermeintliche Akzeptanz und Offenheit und auch in Sichtbarkeit in der Gesellschaft, aber gleichzeitig auch irgendwie mehr Gegenwind.
Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und gerade wenn wir über halt alles, was online stattfindet, sprechen, da ist es ja tatsächlich auch nochmal auf einer viel objektiveren Ebene nachvollziehbar.
Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil jetzt ist vor, glaube ich, 3 Tagen war es, ein Artikel in hier der Lokalzeitung oder einer Lokalzeitung in Münster erschienen, mit ja einem aktuellen Stand zu der Verhandlung mit dem Täter des Angriffs auf Malte. Und die Staatsanwaltschaft wertet das wohl nicht als queerfeindlichen Angriff, weil der Täter beteuert, dass er nicht queerfeindlich gehandelt hätte und nicht queerfeindlich sei. Und deshalb wird das jetzt nicht als queerfeindlicher Angriff gewertet, sondern als, ich glaube, irgendwie aufgrund von Alkoholeinfluss impulsiver Gewaltakt oder sowas in der Richtung. Und das finde ich auch einfach nochmal total krass und das ist, finde ich, auch nochmal einfach ein ganz starkes Zeichen, dass so eine Dunkelziffer an queerfeindlichen Vorfällen, die offline passieren, einfach unglaublich hoch sein muss oder vermutlich wahrscheinlich sein wird. Nicht nur, weil viel einfach nicht in irgendwelche Statistiken eingetragen wird, sage ich mal, aber auch, weil so offensichtlich queer- und transfeindliche Vorfälle nicht mal als solche gewertet werden, jetzt in diesem Fall zum Beispiel. Das fand ich jetzt selber nochmal einen ziemlichen Schlag in die Fresse, ehrlich gesagt, das zu lesen.
Konntest du für dich denn irgendwie einen Umgang mit den Entwicklungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, finden?
Also ich bin dabei, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das auch so einfach möglich ist, aber es gibt so ein paar Aspekte, die für mich da irgendwie persönlich wichtig sind. Und das ist zum einen halt der Community-Aspekt, also der über den wir ja vorhin auch schon im Zuge der Komm-Gut-nach-Hause-Gruppen gesprochen haben. Und ich habe da das Privileg, dass ja ziemlich all meine Lebensbereiche sehr, sehr queer gestaltet sind und dass ich einfach mich sehr viel mit queeren und auch mit anderen trans- und nicht-binären Menschen umgebe und da irgendwie eine gute Möglichkeit habe, mich auch über Emotionen auszutauschen und eben auch dann ja in eine Aktivität reinzukommen, um mich auch selber in dem Zuge irgendwie auf eine Art empowern zu können. Und ich glaube, dieser Aktivitätsaspekt ist für mich auch ganz wichtig. Also nicht das Gefühl zu bekommen, in irgendwie so einer Passivität gegenüber solchen schlimmen ja Angriffen, solcher Gewalt zu enden, sondern irgendwie was zu tun. Was vielleicht auch dazu kommt, dass ich versuche, so eine Art Gegengewicht vielleicht in dem Rahmen, in dem ich es tun kann, gegen solche Gewalt zu bieten, indem ich zum Beispiel mit queeren Jugendlichen auch arbeite und da natürlich nochmal die viel positiveren Seiten auch mitbekommen und auch mitgeben kann. Und dass ich mich selber nicht zu sehr auf queerfeindliche Gewalt als großes Thema vom Queersein fokussiere, sondern eben auch die ja schönen Seiten und das Leben der eigenen Identität und das Unterstützen und Empowern von anderen Menschen und irgendwie die Entwicklung von auch gerade von jungen Menschen und die Selbstfindung so mitzubekommen, sind für mich einfach extrem schöne, positive Aspekte, die für mich auch sehr, sehr wichtig sind, um halt nicht zu sehr in diesen Fokus auf queerfeindliche Gewalt verloren zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Also Ausgleich ist da wichtig, weil, wie du schon sagst, man kann sich halt auch leicht einfach in den negativen Aspekten nur verlieren. Insofern finde ich, das klingt schon sehr positiv in dem Rahmen, in dem es halt in dem Kontext positiv sein kann. Und ja, ich meine, manche Menschen würden auch einfach in Verzweiflung verfallen. Und auch das fände ich eine absolut valide und nachvollziehbare Reaktion. Aber ja, was du beschreibst, das klingt auf jeden Fall gut. Und da schließt sich jetzt meine letzte Frage aber auch gleich nahtlos an. Und zwar, wie blickst du es persönlich von transfeindlicher Gewalt betroffene Person denn in die Zukunft?
Ich würde sagen, ich blicke vielleicht auf eine Art kämpferisch in die Zukunft, weil das so diese Mischung ist wirklich aus einfach so vielen schönen und positiven und stärkenden und gemeinschaftlichen Aspekten, die es mir halt ermöglichen, überhaupt in auch eine Aktivität dann bei solchen Vorfällen hineinzukommen. Und ich glaube, dass gerade sowas auch nochmal zusätzlich zusammenschweißt und auch ermöglicht, Dinge in Zukunft vermeiden zu können. Also ich möchte damit jetzt nicht sagen, okay, irgendwie man hätte diesen Angriff vermeiden können oder sowas. Sowas kann man nie und sowas kann man auch nie wissen. Aber dass zumindest wie so eine Art Grundlage entsteht, auf die man dann auch zurückgreifen kann. Deshalb finde ich einfach diesen Community-Aspekt sehr wichtig und ich glaube, dass der nochmal momentan irgendwie viel gestärkt wird. Deshalb lässt mich das dann in dem Sinne halt positiv in eine wahrscheinlich sehr schwierige Zukunft auch blicken.